Radio Weser TV. Anders hören, anders sehen.
Hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Und somit erstmal einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Westernradio hier live am 13. November 2025. Und ich habe hier heute wieder einen Gast eingeladen und das ist der Nico Thom vom Klaus-Kunke-Institut für populäre Musik. Dieses Institut ist jetzt ein Forschungsinstitut. Das wird jetzt 50, das müssen wir natürlich ein bisschen feiern. Und deswegen ist der Nico Thom hier. Erstmal schönen guten Tag.
Hallo Windy, schön hier zu sein.
Genau, ja. Du warst schon mal hier und zwar im Juni 2022, ist jetzt schon 3 Jahre her, da hatten wir uns noch gesiezt, aber wir haben dann gesagt, Mensch, wir kennen uns jetzt ein bisschen, wir duzen uns, das hat auch einen Sinn. Du bist ja mal Wahl-Lübecker gewesen und ich bin ein waschechter Lübecker.
So sieht's aus, genau. Genau. Das verbindet uns.
Genau, das verbindet und die Musik natürlich.
Natürlich.
Genau, du hast viel zu erzählen, da kommen wir gleich zu, aber wir fangen an mit einer kleinen Geschichte, da hatte mich der Joachim Alem mal angesprochen, der ist Bandoneonspieler und Dozent in Oldenburg an der Karl von Ossietzky Schule, unterrichtet Komposition und Ensemble für lateinamerikanische Musik und er hat mit seinem Quintett ein Konzert am Sonntag, den 16., das ist in der Glocke im kleinen Saal, 19 Uhr, es ist dann Kammermusik aus Argentinien und wir haben hier ein kleines Interview vorbereitet. Das werden wir mal kurz einspielen. Und ich hatte den Joachim gefragt, wer da noch dabei ist. Und das hat er gleich geantwortet. Und dann mache ich weiter mit Nico Thom. Aber erstmal hier das Interview. Und da hören wir mal, was der Joachim Alem gesprochen hat.
Ich sage ganz einfach, es sind 4 Musiker vom Oldenburger Stadttheater. Alle Freunde von mir. Wir spielen schon zusammen seit ein paar Jahren. Und der Unterschied ist, dass die Streichquartett ist nicht mit Cello, sondern mit Kontrabass. Mhm. Und das bringt ein bisschen, der Kontrabass nimmt die Rolle manchmal des Violoncello, aber auch haben wir ein bisschen andere Register. Und das ganz wichtig ist, der Kontrabass, weil haben wir viel argentinische Tricks in der Kontra. Mhm.
Ja, wir werden auch gleich mal ein Stück hören von dir, was du komponiert hast. Sagen wir nochmal, also Sonntag, 16. November in Bremen in der Glocke im kleinen Saal. Am besten, wenn Sie noch hinkommen möchten, am besten auf die Seite von der Glocke mal schauen. Da kann man auch Karten reservieren. Ich glaube, es gibt auch noch welche. Und genau, da wird ein Programm von dir dann hauptsächlich gespielt, würde ich mal sagen.
Ja, gibt es da viele Stücke, die ich besonders für diese Besetzung komponiert habe. Auch spielen wir etwas von Piazzolla, das ist auch Arrangements besonders für diese, die ich gemacht habe, besonders für diese Besetzung. Etwas von Carlos Gardel, eine Legende von Tango-Musik. Und auch ein Song von Michael Jackson, aber eine Stille vom Tango. Das ist ein bisschen mit Humor auch. Mhm. Und das ist das Programm.
Ja, gut, da haben wir das schon mal so gehört. Jetzt sag nochmal das Stück an. Das ist jetzt nicht das Quintett, was jetzt zu hören ist, sondern aus einer anderen Produktion. Aber wir legen mal ein Stück Musik ein. Und das soll so ein bisschen darauf hinweisen, was am Sonntag dann passiert. Was hören wir jetzt?
Jetzt hören wir Aquí y Ahora, bedeutet hier und jetzt. Dies ist ein Stück, das werden wir spielen in dieses Konzert. Und ja, da können wir hören, wie geht zusammen das Bandoneon mit der Klangfarbe von der Streicher. Dann werden wir hören Artikulationen, das kommen auch vom Tango-Musik in andere Kontexte.
Ja, gut. Dann erstmal vielen Dank, Joachim. Und vielleicht sehen wir uns Sonntag. Wir hören das Stück erstmal und toi, toi, toi für Sonntag. Und danke fürs Interview.
Vielen Dank euch.
Ja, hier müssen wir doch mal ein bisschen ausblenden. Und wer solche Musik hören wird, da gibt es natürlich noch andere Stücke, der soll am Sonntag, den 16. November, in die Glocke gehen, in den kleinen Saal. Da gibt es sicherlich noch Karten. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Also Nico, wie gesagt, du warst vor ein paar Jahren mal hier, jetzt wieder. Also schön, dass du da bist und du kommst gerade aus der Probe. Darf ich das so sagen?
Das darfst du, ja. Etwas kuriose Probe, aber ich habe es gerade noch hergeschafft. Ich bin jetzt ganz erhitzt und bin sozusagen heiß auf das Interview.
Ja, aber auch wie vor 3 Jahren, da war nämlich ein schöner Sommertag, da war es sehr warm und heute haben wir fast Weihnachten, aber es ist auch relativ warm draußen. Ne? Mhm, also immer wenn du hier bist, vielleicht solltest du öfter mal herkommen.
Auch ja, ich trage halt den Frühling im Herzen.
Ja, das ist doch gut, ne? als Wahl-Lübecker ehemaliger. Wie fangen wir an? Du hast Musikprogramm ausgesucht, wir haben so 3 Blöcke. Einmal geht es um die populäre Musik. Was ist das eigentlich? Dann um die Geschichte des Klaus-Kunke-Archivs. Jetzt ist es ja ein Institut. Und dann auch so ein bisschen auf die Feierlichkeit. Am 25. November habt ihr ja groß was vor. Mhm. Wie wollen wir einsteigen? Willst du erstmal was über das Musikprogramm sagen? Du hast es ja ausgesucht. Wie hast du die Stücke ausgesucht?
Ach, ich habe das tatsächlich nach ganz persönlichen Kriterien ausgesucht. Ich dachte mir, ich bringe einfach Musik mit, die mir sehr gut gefällt. Und versuchte auch ein bisschen Spektrum zu zeigen, was populäre Musik sein kann. Und habe natürlich nach eigenem Gusto was gewählt, was irgendwie schön ist, was repräsentativ ist, was mich anspricht.
Mhm. Ja, das erste, wir können das ja mal ansprechen, der erste Titel kommt hier von Joni Mitchell, Both Sides Now. Mhm. Ich kenne das, das ist ja von 69, ne?
Genau, ja, das, ich muss gestehen, das wusste ich bis vor kurzem selber nicht, dass es da einen Originalsong gibt, der bis auf das Jahr sogar 66, manche sagen sogar 65 zurückgeht. Aber es ist dann später nochmal aufgenommen worden mit großem Orchester im Jahr 2000. Und mit einem ganz tollen Arrangement von Vince Mendoza, für das er auch einen Grammy gewonnen hat, genau für dieses Arrangement. Und ich finde, es ist einfach eines der schönsten Liebeslieder, die ich kenne. Und es rührt mich jedes Mal zu Tränen, wenn ich das höre. Das passiert mir nicht oft, aber bei dem Stück klappt es fast jedes Mal. Und es ist ein tief trauriger Song, er ist super poetisch. Joni Mitchell, klar, muss man nicht viele Worte drüber verlieren, dass die Frau Klasse hat und weiß, wie man schöne Musik macht. Genau, habe ich das mitgebracht.
Wir machen Radio, kein Fernsehen. Du darfst dir weinen, auch Männer dürfen weinen, muss man auch mal sagen.
Okay.
Das kennen das auch. Ich habe neulich auch, das war so ein Konzert, da kam mir die Tränen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Mhm. Das ist eben menschlich und das ist natürlich für alle Geschlechter geeignet. Ja, dann wollen wir uns das Werk mal jetzt hier anhören. Ne?
Gerne, ja.
Of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down. Still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and fairies wheel, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, But now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. I really don't know life. I really don't know life at all.
Ach, was für ein wunderschönes Stück.
Ne? Joni Mitchell.
Ja, hat sich ja wieder berappelt. Die hatte ja mal einen Schlaganfall vor ein paar Jahren, ist aber dann wieder mal aufgetreten beim Konzert. Und da gibt es auch eine CD, die ist dieses Jahr, glaube ich, erschienen. Das Konzert war letztes Jahr. Also toll, dass man sich so wieder gefunden hat.
Genau. Ich finde, bei der Aufnahme hört man auch schon, dass sie eine reifere Stimme hat. Sie war damals, glaube ich, so Anfang 60 oder so um die 60. Mhm. Und ja, irgendwie berührt mich das, diese Lebensweisheit, die da mitschwingt, die sich natürlich auch musikalisch ganz gut einbetten lässt dann mit diesem tollen Orchesterarrangement.
Mhm. Ja, Nico, du, wie gesagt, ich komme immer wieder auf die Sendung zurück im Juni 2022, aber da, das wusste ich noch, wir haben ja auch das Klaus, da war es ja noch das Klaus-Kunke-Archiv in der Umstellung zu einem Institut. Und dann, ich weiß nicht, das sollte jetzt kein Gag sein, klang aber so, ganz zum Schluss, da fragte ich dann, Mensch, eigentlich müsste man klären, was ist eigentlich populäre Musik? Und dann wolltest du antworten, dann sage ich, Herr Thum, wir haben jetzt noch genau 2 Minuten. Jetzt haben wir noch bis 21 Uhr. War das schon populäre Musik?
Das war tatsächlich an der Grenze, würde ich sagen. Einfach, weil das Orchester so eine dominante Rolle dabei spielt und weil das Arrangement sehr stark anknüpft an eine amerikanische Tradition der zeitgenössischen Musik, des Komponierens. Und also sehr, in Amerika nennt man das dann Minimalism. Das ist so eine ganz, wie der Name schon sagt, minimalistische Art des Komponierens. Und Das hört man da ganz gut durch, dass das aus der Tradition kommt. Aber natürlich sie mit ihrer Stimme macht ganz klar, dass das ein Singer-Songwriter-Kontext ist. Man hat auch im Hintergrund die Jazzband, die so ganz behutsam mit dem Besen rührt und sozusagen einen Beat vorgibt, einen Puls gibt. Genau. Aber ja, es ist wirklich an der Grenze zur klassischen Musik, kann man fast sagen. Es ist ein Crossover-Projekt, so würde man das heutzutage benennen. Crossover meint immer eine Mischung aus klassischer Musik und populärer Musik. Und ja, ich finde, es ist eine gelungene Kombination von beiden Welten.
Mhm. Aber wie wird denn populäre Musik definiert? Mhm. Gibt es da eine Definition, eine offizielle?
Es gibt keine offizielle. Es gibt viele Ansätze und man pickt sich im Prinzip meistens einen bestimmten Aspekt heraus. Wir im Klaus-Kunkel-Institut neigen dazu, eine sehr schnelle Form zu finden, das zu definieren, indem wir es negativ definieren. Wir sagen immer, populäre Musik ist keine klassische Musik. Und vielleicht kann man es auch noch ein Stück weit abgrenzen gegen das, was man ethnische Musik oder Weltmusik nennen könnte, also Musik aus anderen Kulturkreisen. Aber da wird es schon schwierig, weil natürlich andere Kulturkreise auch populäre Musik haben, die wir hier noch nicht kennen. Denkt man nur an Indien oder südamerikanische Musik oder so, die da natürlich im Radio rauf und runter gespielt wird, die wir aber hier nie spielen würden, einfach weil sie weder aus Amerika noch aus Großbritannien kommt. Weil das ist das, was wir hier unter populärer Musik verstehen, nämlich das, was aus dem angelsächsischen Raum kommt. Die meisten mögen auch einfach englischen Gesang. Das ist sozusagen bei den meisten der Aufhänger, warum sie diese Art von Musik mögen. Und viele tun sich zum Beispiel schwer mit deutschsprachiger Musik, weil sie dann zu sehr abgelenkt sind vom Text und sozusagen dieses Leichte, dieses darüber hinweg hören können, dann so ein bisschen verloren geht. Aber natürlich ist das ein riesiges Spektrum und beginnt bei Solostücken, wo jemand alleine singt, über Duette, Trios, bis hin zu riesigen Orchesterarrangements, wie wir es gerade gehört haben, bis hin zu der Frage, sind elektronische Instrumente involviert oder nur akustische oder eine Kombination von beidem? Welche Musikstile werden sozusagen genommen als Gefäß, in das man dann die Musik hineinfüllt? Meistens ist es ja schon so, dass ganz klar ist, das ist ein Rocksong, das ist ein Reggae-Song, das ist ein Hip-Hop, das ist Techno und so weiter. Und all diese Stile zusammen könnte man unter dem Oberbegriff populäre Musik fassen. Aber wie gesagt, es ist fast unmöglich, da eine abschließende Formulierung zu finden. Was natürlich, also es gibt schon so ein paar härtere Kriterien, finde ich. Ein Kriterium ist sicher sowas wie, dass es eine Musik sein sollte, die relativ weit verbreitet ist. Also wenn es eine Musik ist, die sozusagen nur ein Nischenpublikum bedient, die nur ein paar wenige kennen, dann ist es schwierig, von populärer Musik zu sprechen. Aber witzigerweise gibt es innerhalb der populären Musik schon ganz viele Nischensparten und nerdige Musik oder Musik für Spezialistinnen und Spezialisten. Insofern trifft das auch nicht so hundertprozentig zu. Dann, wie gesagt, kann man es auch sehr über diesen technischen Aspekt machen. Populäre Musik ist eigentlich eine Musik, die im Studio produziert wird, die sozusagen für den Tonträger produziert wird oder für das Visuelle. Das unterscheidet populäre Musik tatsächlich von klassischer Musik beispielsweise, bei der das Visuelle so gut wie gar keine Rolle spielt. Wenn wir an klassische Musik denken, denken wir an einen großen Konzertsaal, in dem das Publikum gediegen sitzt. Mhm. Vorne sitzen die Musiker und Musikerinnen und haben alle schwarze Kleidung an und man hat sozusagen null Performance. Ne? Sie konzentrieren sich, sie spielen schwere Werke. Und das ist bei der populären Musik ganz anders. Da zählt sozusagen die Performance viel, viel mehr. Also die Bühnenshow, das Licht, ob getanzt wird, ob im Hintergrund Einspielungen auf Video gezeigt werden und so weiter und so fort. Also es ist sozusagen immer mehr als nur die Musik. Bis hin zum Musikvideo als ganz eigene Kunstform, die populäre Musik hervorgebracht hat.
Hm.
Genau, also solche Kriterien.
Ich höre schon, du bist echt im Thema. Du bist Musikwissenschaftler.
Ja, gut, ich sitze halt den ganzen Tag da zwischen diesen Materialien und bin umgeben von
Musik.
Von Musik, genau. Obwohl ich tatsächlich im Alltag recht wenig Musik höre, dann im Büro, weil ich es doch lieber etwas leiser habe.
Mhm.
Aber ich hatte sozusagen die Gelegenheit, ständig auf alles Mögliche zuzugreifen. Von Aborigine-Musik bis hin zu härtester Metal-Musik ist da alles vertreten.
Genau, und das nächste, da kommen wir jetzt wieder zu dem nächsten Musikstück, was du ausgewählt hast. Jesus Molina kannte ich auch nicht, ein ganz modernes Stück.
Genau, das ist erst letztes Jahr erschienen, 2024. Und Jesus Molina ist ein Kolumbianer, der allerdings dann auch später in Amerika Jazz-Klavier studiert hat. Also es kommt sozusagen aus dem Jazz-Kontext. Aber das Interessante bei ihm finde ich, also er ist ein Virtuose, ist noch ein recht junger Mann, der ist jetzt glaube ich so um die 30. Und vermischt er südamerikanische Musikelemente mit dem, was wir von der Jazz-Tradition kennen aus Amerika. Und B hat er auch so ein bisschen einen Ansatz von Popmusik im engeren Sinne. Witzigerweise wird die CD auch auf den Plattformen eher unter dem Label Pop geführt und nicht unter dem Label Jazz, obwohl es aus meiner Sicht ganz klar Jazz ist. Es ist Fusion Jazz in reinster Form.
Ja, das hören wir mal, und das Stück heißt?
Kodashin heißt das.
Ja,
und
aber
und das Spannende ist, es ist ein super kurzes Stück, es ist nicht mal 3 Minuten lang und es passiert unglaublich viel.
Ja, da wollen wir mal reinhören jetzt. Ja, gut auf den Punkt gespielt. Sie hören nach wie vor das Westernradio und wir haben ja schon fleißig diskutiert, während die Musik gelaufen ist. Und da kamen wir auf die Hochschule für Kunst. Die hat am 19. ein Konzert Obradovic Tixier Duo und da kann man ein bisschen Werbung machen. Da kann man hingehen, 20 Uhr, glaube ich, beginnt das und Radio Bremen schneidet es mit.
Ganz genau.
Das ist eine Schlagzeugerin und ein Pianist. Mhm. Ja, wir kommen mal jetzt zu dem Institut. Also ihr habt ja Jubiläum. 1975 ist das als Klaus-Kunke-Institut, Archiv gegründet, 75. Wie kam das zu dieser Initialzündung?
Also genau genommen hieß das damals nur Archiv für populäre Musik, weil Klaus Kunke damals noch lebte. Das ist einer der drei Gründer. Und das waren drei junge Radio Bremen-Redakteure, die waren so in ihren 20ern. Ganz jung und engagiert und bauten gerade die Pop- und Jazz-Redaktion da auf bei Radio Bremen. Und die wurden natürlich bestückt von der Industrie. Das heißt, die haben jeden Tag stapelweise die Tonträger auf dem Schreibtisch bekommen. Das türmte sich bei denen. Und natürlich hatten die selber auch noch private Plattensammlungen und sie hatten ganz viel Material sich besorgt, Zeitschriften, Bücher, vor allem aus dem angelsächsischen Raum, weil es damals im deutschsprachigen Raum so gut wie nichts gab über populäre Musik. Also die Musikwissenschaft, die akademische Auseinandersetzung mit populärer Musik, die hat im Prinzip nicht stattgefunden. Man hat
ich wollte nur eine Frage stellen, so hör zurück den Satz noch. War da kein Interesse von der Gesellschaft?
Die Gesellschaft hatte schon Interesse, aber die Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft hat populäre Musik sozusagen als Teufelszeug, als minderwertig wahrgenommen. Das war alles nicht sozusagen den hehren Kriterien der klassischen Musik angemessen. Und deshalb hat man sich schlichtweg einfach nicht damit auseinandergesetzt. Und es waren dann tatsächlich eher so Pädagogen, also Leute, die Musiklehramt unterrichtet haben, die dann anfingen, das Thema so ein bisschen aufzugreifen. Es war super schleppend, der Prozess, und zieht sich im Prinzip bis heutzutage. Mhm. Und diese drei haben jedenfalls, um auf deine Frage zurückzukommen, wie das Klaus-Kunke-Institut gestartet ist, waren da sehr engagiert, waren Pioniere, haben dann eine tolle Sendung gemacht, die hieß Roll Over Beethoven, die war spektakulär und bahnbrechend. Und haben daraus dann die ersten Publikationen entwickelt. Und jedenfalls haben sie ihre ganzen Materialien zusammengetragen und dann dachten sie sich, naja, da wir ja sowieso wechselseitig auf unsere Sachen zugreifen, dann packen wir sie doch alle in eine Wohnung und haben dann extra eine Dreiraumwohnung über ihrer WG angewietet, in so einem Altbremer Haus, und haben dann in kürzester Zeit diese Dreiraumwohnung vollgemacht mit allen möglichen Materialien. Und da war das so eine ganze Weile, es blieb so 10 Jahre. Und das war ein Altbremer Haus, das heißt, es war statisch eigentlich gar nicht so tragfähig. Und Platten zum Beispiel können sehr, sehr schwer werden.
Ich weiß das beim Umzug.
Und dann war irgendwann mal tatsächlich ein Statiker da und hat sich das angeguckt und hat gesagt, du, ihr Leute, was ihr hier macht, das ist lebensgefährlich, euch kann die Decke auf den Kopf fallen. Und vor diesem Hintergrund mussten sie da noch ein paar Jahre wohnen. Na, jedenfalls irgendwann dann wurde ja die Hochschule für Künste gegründet, 88, und dann 91 ist das Archiv dann in die Hochschule eingezogen, weil man die Idee hatte seitens des Ministeriums, dass man die populäre Musik auch von Anfang an eigentlich in die Ausbildung integrieren möchte, was dann nur so semi-gut aufgegangen ist. Aber immerhin, das Archiv war dann schon mal in der Hochschule. Und da Klaus Kunke 88 tödlich verunglückt ist bei einem Badeurlaub, hat man es dann ihm zu Ehren umgetauft in Klaus Kunke Archiv. Genau, und dann hat es nochmal 30 Jahre gedauert, ist dann im Klaus-Kunke-Institut umgewandelt wurde.
Und das war 22 jetzt, ne?
Genau, das war 22 mit meinem Start, weil mein Vorgänger aus der Rente gegangen, und dann kam ich dazu. Und dann war sozusagen die Idee und die Aufgabe, ist ein bisschen mehr so in Richtung Wissenschaft zu treiben und auch selber Projekte zu starten.
Ja, da werden wir auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Jetzt nochmal zur Gründungsphase. War das die Zeit, ich kenne das von früher noch, da wurde immer unterschieden zwischen U- und E-Musik. Mhm. Ist das jetzt heute passé oder gibt es das immer noch? Oder warum hat man sowas gemacht?
Es war damals noch stärker ausgeprägt als heutzutage, aber heutzutage hat sich dann, wenn man es bei Lichte betrachtet, nicht wahnsinnig viel geändert. Also die Konzertprogramme der großen Häuser, ne, nehmen wir mal die Glocke oder so, die sind da sehr strikt, wird klar unterschieden. Auch vor allem die ganzen Förderprogramme, die es so gibt, seitens des Landes oder überregional, die sind super stark unterschieden. Die Klassik hatte riesige Töpfe, während die populäre Musik nur ganz kleine Töpfe hat. Und in der populären Musik kommt der Jazz immer noch ein bisschen besser weg, weil er eben als doch wertiger wahrgenommen wird und als förderungsfähiger angesehen wird. Und ja, aber das ist wirklich ein sehr langer und zäher Prozess, der bis in die Gegenwart anhält. Also gerade was die Förderstrukturen angeht, ist ganz klar, wo die, was sozusagen der Goldstandard ist, nämlich die klassische Musik.
Ja, es gibt ja auch gute Popmusiker oder Musik, die Rock und Pop machen. Das sind tolle Musiker, die sind super in ihren Instrumenten.
Ja, keine Frage. Mich musst du nicht überzeugen, aber leider setzt sich dieses Bewusstsein sehr langsam durch, und da ist ganz viel Borniertheit im Spiel. Da ist ganz viel, natürlich wollen die Leute ihre Claims bewahren und ungern Gelder abgeben. Aber es tut sich was. Zum Beispiel ist in Bremen ja ein Pop-Office gegründet worden vor 3 Jahren. Und da wird jetzt Geld reingegeben und da versucht man, diese Strukturen aufzubauen und Förderungen für Popmusik im engeren Sinne zu betreiben. Mhm.
Ich hatte ja mal deinen Vorgänger, den Ulrich Duwe, mal zu Gast vor vielen, vielen Jahren. Das war, glaube ich, sogar im Therapeutischen Radio, meine ich, meiner privaten Sendung. Und der sagte dann damals schon, zwischen U- und E-Musik, das unterscheidet er gar nicht mehr. Ne? Mhm. Er sortiert das ein und nach Bands.
Genau, also es gibt natürlich auch im Bereich der populären Musik sehr elaborierte Musik, sehr avantgardistische, sehr anspruchsvolle Musik. Nehmen wir nochmal so ein Stichwort, so wie Progressive Rock oder so. Ne? Der Name sagt es schon, es ist sehr progressiv, sehr technisch, lange Stücke, es entwickelt sich unglaublich komplex, die Strukturen sind ausladend, eigentlich nicht fürs Radio geeignet beispielsweise, weil die Stücke dann 15 Minuten lang sind. Und da kann man sich zum Beispiel schon drüber streiten, ist das noch populäre Musik? Aber die meisten würden schon sagen, ja, schon allein deshalb, weil eine E-Gitarre dabei ist, ein E-Bass, ein Schlagzeug, ein Keyboard. Und das allein, die Instrumentierung deutet darauf hin, was der Kontext ist.
Mhm. Ja. Ja, wir machen wieder ein bisschen Musik. Auch ein Wunschtitel von dir, Peter Gabriel, kenne ich. Wird von mir auch sehr geschätzt. Er hat ja nach 20 Jahren mal wieder eine CD gemacht. Das ist ja schon, glaube ich, 2 Jahre her. Auch auf Tournee gewesen. Das ist eine Coverversion. Ich hätte sie nicht rausgehört. Mhm. War das jetzt Absicht? Nein.
Das war keine Absicht, aber das zeigt mal sehr schön, wie was in der populären Musik eben auch oft passiert, nämlich dass man Stücke nimmt und sie covert und die Coverversion aber in eine ganz andere Richtung läuft musikalisch. In dem Falle hat man sozusagen das Original von Paul Simon sehr stark abgespeckt, hat es auch anders instrumentiert, da ist zum Beispiel auch eine Bassklarinette dabei und so, was beim Original nicht gegeben ist. Und es ist ein wunderschönes, sehr reduziertes Arrangement. Und ich sage immer scherzhaft, das ist ein Stück, das hätte ich gerne auf meiner eigenen Beerdigung, weil es so anrührend ist, so essentiell. Es geht so an die Grundfesten.
Genau. Hört deine Frau jetzt zu? Die sollte das aufschreiben. Nein, gut, davon gehen wir nicht aus. Gut, dann spielen wir das mal. Haben wir den Titel schon angesagt? Vielleicht lassen wir den mal offen. Ich weiß nicht, ob das jemand raushören kann.
Ja, wir können ja hinterher sagen, was das Original ist.
Genau, dann kommt jetzt diese Coverversion von Peter Gabriel.
It was a slow day, and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo, the way we look to a song, the way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry. A dry wind, and it swept across the desert, and it curled into the circle of birth, and the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers, and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. Camera follows us in slow-mo, the way we look to a song, the way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry. Well, it's a turnaround jump shot. It's everybody jumpstart. Every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical, and magical is art. Think of the boy in the bubble, and the baby with the baboon heart. These are the days of lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere.
staccato signals of constant information, a loose affiliation of millionaires and billionaires and baby. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo, the way we look to us all, the way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, baby, don't cry, don't cry.
Sie hören nach wie vor das Westend-Radio hier live, ja, live aus der Kulturwerkstatt Westend hier am 13. November und hier zu Gast immer noch der Nico Thom, ja, der Leiter des Klaus-Kunke-Institut für populäre Musik, man kürzt das dann ab KKI. Ja, also es ist immer noch ein Archiv nach wie vor und ihr seid nicht umgezogen, ne? Obwohl ihr auch ein bisschen Platzprobleme habt, ne? Also ihr könnt ja nicht erweitern. Ne?
Seit vielen Jahren kämpfen wir mit Platzproblemen, aber ja, wir haben da unseren Platz in der Hochschule und der ist ja auch nett, wir sind ja auch mitten im Zentrum, also eigentlich eine ideale Lage, aber alle Archive haben mit diesen Problemen zu tun, alle Archive haben zu wenig Platz und wachsen sehr schnell.
Zumindest die stofflichen, diese Cloud-Archive natürlich nicht, ne? Das ist ja auch noch so ein Thema, ne? Aber wir sind
auch die haben manchmal Platzprobleme, weil auch Server haben ja nur begrenzte Anzahl von Speicherkapazität und die müssten ja dann sozusagen immer organisch mitwachsen.
Ah, ja gut, okay, das müsste man noch ein bisschen einbedenken irgendwie, ne? Genau, aber ihr seid ja nach wie vor noch ein Archiv. Meine Frage zur Nutzung, wenn jetzt hier gestern ist Neil Young nun 80 geworden oder jemand wird immer 85, sind da vermehrt Nutzer, die dann kommen und was an Informationen haben wollen, wenn so Jahresdaten, 40 Jahre Jubiläum von Vishwa Here oder sowas?
Weniger, also es kommen immer mal wieder auch Liebhaberinnen, Liebhaber, die gezielt nach solchen Heroen Ausschau halten. Aber tatsächlich nutzen es eher Spezialistinnen, also sprich Forschende, die dann auch eher etwas abseitigere Themen suchen, also Dinge, die noch nicht so bekannt sind, ne? Nicht die großen Namen, sondern eher frühe Entwicklungen oder interessante stilistische Entwicklungen oder bestimmte Regionen der Welt, die noch nicht so auf dem Schirm sind bei der Mehrheit der Bevölkerung. Mhm. Genau. Oder dann schlichtweg Studierende oder Lehrende, die was Konkretes brauchen für einen Auftritt und sagen, habt ihr die Noten davon oder können wir da mal in die Originalaufnahme reinhören oder gibt es da Videomaterial oder gibt es irgendwelche Texte, die einen Kontext liefern, wo ich mich ein bisschen reinlesen kann.
Mhm. Ja, du bist ja nun 22, hast du angefangen in dieser Umwandlungsphase. Hat sich dein Arbeitsaufgabengebiet jetzt verändert?
Ja, schon sehr. Also ich habe tatsächlich die Tage mal wieder mit meinem Vorgänger gesprochen und wir haben in so alte Listen reingeschaut und da sah man, wie viel Publikumsverkehr damals herrschte, sozusagen bevor das Internet so richtig zum Greifen kam. Und da waren sehr viele Leute pro Tag da, die dann irgendwas recherchiert haben. Das hat sich sehr stark gewandelt. Die Menschen gehen immer seltener in Archive. Das ist auch kein Phänomen, was nur uns betrifft, sondern alle Archive, auch das Staatsarchiv beispielsweise oder das Deutsche Musikarchiv. Die müssen um Nutzerinnen kämpfen. Die bewerben das ganz groß und das versuchen wir natürlich auch. Insofern sind wir immer mehr dazu angehalten, proaktiv zu werden, eigene Projekte zu setzen, unseren eigenen Bestand zu erforschen, Leute einzubinden, auf Leute zuzugehen, Tagungen zu machen, eigene Publikationen und dergleichen. Und das versuchen wir halt mit unseren bescheidenen finanziellen Mitteln.
Ja, ich weiß, was du meinst mit dieser Digitalisierung oder Abspeicherung. Aber wenn diese große Supercloud mal, wie auch immer, man weiß nicht, was in den USA mal passiert. Die Leute sind ja auch manchmal, ich darf jetzt nichts sagen. Mhm. Und diese Cloud regnet jetzt richtig ab. Dann seid ihr doch auf dem Zenit der Zeit, wenn es noch echte Archive gibt oder echte Büchereien, wo Bücher noch stehen.
Genau, Archive haben immer ihre Daseinsberechtigung und werden sie immer haben. Und man läuft wirklich in die Irre, wenn man glaubt, dass das Internet sowieso alles bereithält und dass sowieso alle Musik bei YouTube beispielsweise zu finden ist. Ja, es ist viel zu finden und auch super interessante Sachen und zum Teil auch sehr nischige Sachen. Aber das ist immer nur die Spitze des Eisbergs. Darunter ist ganz viel Material, was sozusagen durch den Kanon der Geschichte durchgefallen ist, was in Vergessenheit geraten ist. Wir haben zum Beispiel alte Shellac-Platten, die sind 100 Jahre alt und die gibt es einfach nirgendwo mehr. Die findet man weder im Netz noch als physische Datenträger irgendwo. Und sowas muss man dann natürlich vorhalten und für die kommenden Generationen aufbewahren, um es mal etwas pathetisch auszudrücken.
Mhm. Hast du neben deinen Alltagsaufgaben auch ein eigenes Forschungsprojekt jetzt oder woran forschst du da gerade?
Genau, gerade eben beschäftigen wir uns sehr stark mit Bremen selbst, sowohl mit der Stadt als auch mit dem Land Bremen, sprich inklusive Bremerhaven. Und wir hatten gerade jetzt im Oktober eine Tagung, wo es um Bremen ging und haben dann alle möglichen Multiplikatorinnen der Stadt zusammengetrommelt und auch einzelne Musiker und Labels und dergleichen. Leute, die halt in Bremen die Strukturen, die Infrastruktur bereitstellen für populäre Musik und haben zum einen einen Blick zurückgeworfen in die Geschichte bis hin zum Beginn des 20. Jahrhunderts, aber auch natürlich die Frage beleuchtet, wie gestaltet sich das aktuell in Bremen und umzu. Und das war sehr spannend, was sich da so tut. Also man unterschätzt echt, was so eine verhältnismäßig überschaubare Stadt doch bereithält. Da ist wirklich alles da, was die Welt an Musik bereithält, im Kleinen sozusagen, als Nukleus.
Mhm.
Und das arbeiten wir einmal historisch auf und da soll nächstes Jahr dann eine Publikation dazu erscheinen, also sprich ein Buch, in dem das einmal überblicksartig dargestellt ist. Und da haben wir jetzt quasi nochmal Material gesammelt und die Leute an einen Tisch geholt.
Und das kann dann auch käuflich erworben werden, ne?
Das kann man dann im besten Fall ja in irgendeinem Bremensien-Shop erwerben.
Ja, das ist doch schön. Ja, du hast viel zu tun, aber du bist ja auch unter anderem Musiker. Und ich hatte, damals haben wir auch ein Stück von dir gespielt. Du spielst Bass oder auch andere Instrumente, glaube ich, noch, ne?
Genau, ich habe auch schon eine Platte gemacht, wo ich alle Instrumente eingespielt habe. Aber das Stück, was wir jetzt hören werden, ist für mich sehr besonders, weil ich für ein Trio, also ich habe eine Platte gemacht, da habe ich Duette und Trios komponiert, also richtig auskomponiert, sprich wirklich die Noten niedergeschrieben und nicht das irgendwie mit den Leuten zusammen erarbeitet und bin mit den Noten dann losgezogen und habe bestimmte Leute angesprochen, die ich schätze. Und in dem Fall ist es eine interessante Konstellation, weil ich mir ein Stück ausgedacht habe für Fagott, Bassklarinette und elektrischen Bass.
Mhm.
Und genau, und ich bin ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Ich finde es ganz gelungen.
Ja, das werden wir jetzt mal hören hier im Radio. Und das Stück heißt Canal Hopping in Amsterdam.
Genau, weil ich da eine Phase hatte, wo ich die Stücke immer nach Orten benannt habe, in denen ich war.
Ach so, und da hast du es auch da komponiert?
Das nun nicht, aber sozusagen in Gedanken war ich in Amsterdam bei dem Urlaub und habe irgendwie versucht, in Musik umzusetzen.
Ja, dann würde ich aber sagen, ab in die Niederlande, ne? Genau. Wird ja nicht immer Groningen sein.
Genau. Thank you.
Ja, eine Komposition von Nico Thom, der sitzt mir immer noch gegenüber. Nico, möchtest, wenn du das jetzt hörst, denkst du denn nicht, oh, ich möchte mehr Musik machen, öfter mal spielen? Das ist ja auch nicht ganz möglich zurzeit, ne?
Nee, das stimmt. Das wünschte ich mir, aber es gibt der Alltag einfach nicht her. Ich habe noch ein relativ kleines Kind, der ist jetzt 6 geworden, mein Sohnemann. Und der hält mich ordentlich auf Trab. Und wenn man dann auch noch den Anspruch hat auf Arbeit, es einigermaßen vernünftig hinzubekommen, dann bleibt leider nicht viel Zeit für das Musikmachen. Wobei, ich habe ja gerade erzählt, dass ich gerade von einer Probe komme.
Ja, genau.
Das ist tatsächlich ganz kurios. Das hat mit dem Jubiläum zu tun, das jetzt ansteht, am 25. November, wo das Klaus-Kuhnke-Institut so eine Art Jubiläumsfeier begeht. Und da wird die Hochschule halt meinerseits ein bisschen mit eingebunden. Und ich frage halt Kolleginnen und Kollegen, ob sie nicht irgendwas beitragen wollen oder Studierende. Und dann dachte ich mir, aber dann müssten wir hier als diejenigen, die im Institut arbeiten, ja eigentlich auch mal irgendwas anbieten, musikalisch. Und so ist die Idee geboren, da irgendwas zu machen. Dann ist natürlich die Frage, was kann das sein? Ne? Also wir sind ja jetzt alle eher so semi-professionell unterwegs. Und in einem Haus, wo nur Profimusikerinnen und Musiker sind, will man sich ja auch nicht die Blöße geben. Und dann habe ich gedacht, na dann machen wir so ein kleines Medley, wo wir 3 Stücke zusammenbinden, die eigentlich Instrumentalstücke sind, die aber sehr bekannt sind jeweils, die man kennt, eins aus den 60ern, eins aus den 70ern, eins aus den 80ern, ich verrate noch nicht welche. Und die verarbeiten wir auf sehr witzige Weise, wie ich finde, nämlich mit Kinderinstrumenten, also mit Toy-Piano, so einem kleinen Kinderschlagzeug und Ukulele und dergleichen. Und das haben wir vorhin mal angefangen zu proben und haben festgestellt, dass wir noch ganz viel proben müssen, weil wir es nicht wirklich gut hingekriegt haben. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit.
Aber das sind alles Kollegen von dir?
Das sind Kollegen oder ehemalige, also zum Beispiel mein Vorgänger ist dabei oder der Andreas, der ist letztes Jahr in Rente gegangen und der André noch und ich, also wir sind zu viert.
Aber alle auch irgendwie Musiker, ne? Oder?
Genau, alle sind Musikpädagogen oder mein Kollege André ist ja freischaffender Filmkomponist, ist Bremens einziger Filmkomponist, den es hier gibt und der produziert natürlich Musik vor allem am Rechner, aber dann seltener sozusagen händisch live. Genau, und dann müssen wir uns alle jetzt nochmal hinsetzen und die Hausaufgaben machen und bei der nächsten Probe, dann muss es besser werden.
Aber ist das auch so, soll das auch so ein kleiner Kontrapunkt sein? Man sagt ja immer, die Klassiker sind so ein bisschen ernst und gehen zum Lachen in den Keller, darf man nicht sagen.
Das ist tatsächlich die Grundidee der Veranstaltung. Wir haben ja sehr viele Veranstaltungen im Haus, eigentlich täglich finden da ja Konzerte statt, wo sozusagen die hehre Kunst präsentiert wird, also wo auf technisch höchstem Niveau, Instrumentalniveau performt wird. Und dagegen können wir jetzt natürlich nicht anstinken, weil wir nicht jeden Tag 7-8 Stunden üben können, wie das zum Beispiel die Studierenden tun. Aber genau, die ganze Veranstaltung soll sehr heiter sein, soll ein leichter Abend sein, zum Schmunzeln anregen, bunt sein, bisschen verrückt auch. Und dementsprechend versuche ich, die Beiträge zusammenzustellen. Und ich glaube, diejenigen, die beteiligt sind, haben dann auch ein bisschen Spaß daran.
Das kann man vorstellen. Und vor allen Dingen kommst du dann auch mal wieder auf der Bühne zu stehen dazu, ne?
Ja, mal schauen, wie es wird. Mhm. Man ist ja davor dann doch immer ein kleines bisschen aufgeregt. Obwohl am Ende funktioniert es ja dann doch immer irgendwie. Aber in dem Fall ist es ja egal. Also selbst wenn sich da einer verspielt, dann im Zweifel merken es die anderen gar nicht.
Nö, das gehört auch dazu. Aus Fehlern hat sich viel entwickelt. In der ganzen Technik, in der Gesellschaft generell.
Das stimmt, ja.
Also wenn man einer auftreten sollte. Aber das Ganze, wie gesagt, findet am Dienstag, den 25. November, 20 Uhr. Und das ist im ersten Stock irgendwie, im großen Saal.
Das ist
Saal,
im, ne? Konzertsaal der Hochschule, das ist sozusagen der größte Saal und das ist in der zweiten Etage in dem Fall, ja.
Mhm. Ja, Ich glaube, ich werde auch kommen. Anmelden muss man sich ja nicht.
Nein, ne? Das ist offen für alle. Also da kann jeder kommen. Da kann man auch aus anderen Städten anreisen. Aus Oldenburg, Hamburg oder Hannover kann man auch anreisen. Mhm. Wer möchte, da gibt es keinerlei Begrenzungen.
Mhm. Habt ihr auch so Redner, die dann so Reden halten, auch aus der Politik vielleicht? Oder habt ihr
ich darauf verzichtet? Ich habe angefragt, zum Beispiel bei unserem Oberbürgermeister, der ja auch bekanntermaßen passionierter E-Gitarrist ist und der auch gerne mal auf dem Markt irgendeinen Rocksong zum Besten gibt.
Das ist sehr werbewirksam.
Und der ja auch Kultursenator ist, also es würde in dem Sinne eigentlich passen, aber natürlich ist der Mann viel beschäftigt und musste dann leider dankend absagen.
Ach so, das ist irgendwie.
Also es ist gar nicht so leicht, Politikerinnen und Politiker in solchen Veranstaltungen einzubinden, zumal, ohne den Menschen jetzt nahe treten zu wollen, aber Politiker neigen ja dazu, so ein bisschen auf die Außenwirkungen zu schielen und möchten ein möglichst großes Publikum erreichen. Und die Veranstaltung ist, glaube ich, den meisten dann doch ein bisschen zu klein, als dass sie da aufschlagen müssen.
Mhm. Ja, ich werde vom Radio kommen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ich kann ihn natürlich nicht ersetzen, den Bürgermeister, aber ich kann auch ein bisschen Gitarre spielen.
Du bringst eine andere Expertise ein.
Ja, ich bin da ganz locker. Das ist auch schön. Ja, also am 25. Dienstag, ich werde nach meiner Sendung dahin fahren. Das klappt ja, 19 Uhr ist ja Schicht. Ja, jetzt haben wir, genau, es war so, wir können kein letztes, also wir haben noch einen letzten Titel. Die müssen wir auch gleich einlegen, aber gibt es etwas, was du dir, außer Geld vielleicht, für das Institut für die Zukunft oder was habt ihr wie einen Ausblick? Gibt es einen Ausblick, den man hier noch machen kann für die Zukunft?
Ja, natürlich. Also das Schöne ist immer, dass man versuchen sollte, personell eine Kontinuität zu schaffen. Also wir sind ja jetzt aktuell ein Dreierteam und arbeiten sehr viel mit Praktikantinnen und Praktikanten zusammen. Das ist zum Beispiel ein Phänomen, was sehr erfreulich ist. Es kommen immer mehr junge Leute auf uns zu und sagen, dürfen wir bei euch mal 2-3 Wochen mittun oder manchmal auch 3 Monate. Und dann sind wir natürlich sehr dankbar und lassen sie gerne gewähren. Dadurch hat man den intergenerationellen Austausch und führt die jungen Leute auch an diese historischen Tonträger heran. Und insofern geht es auch irgendwie immer weiter. Also man muss das gar nicht so pessimistisch sehen. Ja. Ein bisschen mehr Geld wäre nicht schlecht, aber das Problem haben, glaube ich, die meisten.
Das macht es dann wieder für alle gleich und dann ist es wieder gerecht irgendwie.
Irgendwie schon.
Ja, Nico Thom, das ist hier mein Gast heute gewesen, 20.55 Uhr und jetzt 60 Sekunden. Ja, danke fürs Hiersein, alles Gute mal für die Zukunft. Das nächste Westernraude gibt es dann in 14 Tagen am 27. Ja, da kommen hier zu Gast sind dann Maike und Rainer de Haan und die betreiben einen antiquarischen Buchladen in Hornlehe. Ich glaube, das ist so eine kleine Villa mit 4 Stockwerken, 140.000 Bücher, also nur was Ähnliches. Kann man aber Bücher kaufen und stöbern, da freue ich mich schon, die lade ich dann ein. Ja, und am Mittwoch, den 26. und 27. gibt es hier noch eine Performance, eine interdisziplinäre zum Westend-Jahresthema Erschöpfung. Ansonsten schauen Sie auf die Seite. Nico, ich muss sagen, vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Es hat genau.
Mir wie immer Spaß gemacht, mit dir zu schnacken.
Ja, fand ich auch. Es war locker und das finde ich gut. Jetzt sag noch mal den letzten schönen Titel an, die Band Nubian Twist, die kenne ich auch nicht.
Genau, tatsächlich ist das auch eine Entdeckung von mir, die kannte ich, um ehrlich zu sein, bis vor kurzem auch nicht. Das ist das Schöne, dass man immer noch spannende Musik entdecken kann. Und Nubian Twist ist ein Musikerkollektiv aus Großbritannien, ursprünglich aus Leeds, jetzt eher in London ansässig. Und das sind recht junge Menschen, die so vom Jazz herkommen, aber auch sehr offen sind für alle Formen von populärer Musik. Auch ein Faible haben für Afrobeats und Highlife und Ähnliches. Und das Stück heißt Morning Light und ich finde es einfach klasse. Das ist eine sehr entspannte, funky Musik. Und tatsächlich finde ich sie auch ein kleines bisschen sexy.
Okay, das ist gehört worden. Und dann vielen Dank. Und sendeverantwortlich verabschiedet sich hier mit Nico Thom zusammen, der Wind Jakob. Jetzt kommt die Musik und dann bis zum nächsten Mal. Nico, dann vielen Dank.
Sehr gerne.
Da kommt jetzt noch, wo ist die CD? Das ist ja ein Ding. Ich glaube, dann habe ich mich getäuscht. Das ist ja, ach Mann, das wollte ich jetzt, wo ist jetzt die Musik? Aber da merkt man, dass es doch eine Live. Das war die verkehrte. Okay, sorry. Wir haben noch jetzt, eine Minute kriegt man noch hin. Also, das ist, ja, da merkt man doch, dass das jetzt doch eine Live-Sendung ist. Ja, jetzt kommt das Stück und dann, glaube ich, ist das jetzt das Richtige. Okay, ja, ist eben keine KI-Sendung, ne? So ein Unterschied. Okay.
I wanna be free for you, wanna go.